Bei Morden mit Arsen denkt man unweigerlich an das launige Theaterstück Arsen und Spitzenhäubchen. Doch in Stendal ging das Ganze für eine Handvoll Menschen gar nicht so lustig aus, was eine Arsenhexe von Stendal dort veranstaltet hat. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört Verbrechen in Mitteldeutschland. Und damit hallo zu Verbrechen in Mitteldeutschland. Wir haben einen Fall und von dem sprechen wir eigentlich schon die ganze Staffel, weil es gibt hier sogar ein Buch, was nach ihm benannt ist. Die Arsenhexe von Stendal hat der Bernd auch geschrieben. Somit erstmal hallo Bernd.
Grüß dich.
Und jetzt führ uns doch mal ein. Was hat denn die Arsenhexe in Stendal gemacht?
Ja, also das ist ein Fall aus dem Jahr 1960, aber die Wurzeln, das hat man allerdings erst später erfahren, die liegen Jahre zurück, aber da kommen wir eher drauf. Ausschlaggebend war, dass in einer Familie Wanner in der Karl-Marx-Straße in Stendal in Sichtweite des Bahnhofs, so man würde heute sagen, die Magen-Darm-Grippe grasiert.
Ah, ja, ja, okay.
Durchfall, Koliken, Magenschmerzen, Erbrechen, also das ganze Programm.
Aber durch die ganze Familie weg?
Durch die ganze Familie, die Emmy Wanner, 47 Jahre, der Ehemann Gerhard und der 13 Jahre alte Sohn Klaus waren betroffen. Besonders schlimm hat es die Familienmutter, die Emmy, betroffen. Sie ist auch ins Krankenhaus gekommen, als die Schmerzen eben zu groß waren und sie fast kollabiert ist. Und da hat man gesagt, ja, okay, das ist eine Leberentzündung. Ja, diese Leberentzündung, / Magenverstimmung, das hat dann die Auswirkungen gehabt, dass sich diese, wo man zuerst dachte, es hat normale Krankheitsursachen, die man eben immer mal hat. Da war sogar mal die Rede davon, dass die Leberwurst schlecht gewesen ist oder so. Mhm. Die war dann sozusagen der Ausgangspunkt für diesen, aus meiner Sicht, spektakulären Fall.
Das klingt ja jetzt erstmal wirklich nur, haben halt was Schlechteres gegessen und die Mutti war krank. Was bringt denn den Stein jetzt überhaupt ins Rollen, dass es da zu kriminalistischen Ermittlungen kommt?
Ja, der Gerhard Wanner, der hatte dann auch überlegt, weil das ja nicht normal ist, dass man immer wieder erkrankt und eine mehr, der andere weniger. Der hatte dann nochmal überlegt, in der Zuckerdose und in der Salzbüchse, da hat er so grau-weiße Bröckchen, wie er es nachher bei der Polizei geschildert hat, gefunden. Aber auch die haben gerne Hering gegessen und auf dieser Heringsmahlzeit, die grüne Heringe, da waren auch so eine Bröckchen. Und er hat zu seiner Frau damals noch gesagt, du, wir müssen mal mit unserer Decke was machen, auch mit dem Stuck da. Und das ist schon so alt, da fallen laufend Kalkstückchen, fallen dann aufs Essen.
Nein, der dachte jetzt nicht wirklich, das ist von der Decke gebröckelt.
Ja, er hat das gedacht, ja. Zumindest hat er so bei der Polizei geschildert.
Dann hat er aber irgendwann gesagt, kommt mir doch ein bisschen Spanisch vor, wie kommt der Deckenbröckelputz jetzt in meine Zuckerdose und ist dann zur Polizei.
Er ist zur Polizei und hat eine Anzeige dort aufgegeben und hat gesagt, er hat den Verdacht, dass diese Bröckchen und das Unwohlsein innerhalb seiner Familie irgendeinen Zusammenhang haben. Und die Polizei hat dann auch gesagt, ja, da könnte was dran sein, weil eine vernünftige andere Erklärung, dass da laufend Magen-Darm-Virus grasiert, alle 3 Wochen mal, das wollte die auch nicht glauben. Und dann ist am 20. August 1960 ist ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eröffnet worden.
Ich vermute mal, dann hat man die Bröckchen untersucht.
Ja.
Und lass mich raten, es war Arsen.
Ja, also das Kreishygieneinstitut Stendal hat das untersucht, also Salz und Zucker, weil das war ja da noch vorhanden, und hat festgestellt, dass 20-30% das hochgiftige Natriumarsenat beinhaltet Und da jeder Hygieneinstitut und jeder Mediziner weiß auch, das kann Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Magenkrämpfe, aber auch Durchfall und in ganz schlimmen Fällen sogar den Tod bedeuten für diejenigen, die das zu sich nehmen.
Gut, jetzt hat man also festgestellt, dass da, ja, das ist ja dann das bekannte Arsen, ne, drin war.
So ist es.
Und hat man denn dann auch einen Verdächtigen gehabt oder kam das jetzt wirklich völlig unerwartet?
Erst hat man mal geguckt, ob innerhalb der Familie irgendjemand ein Familienmitglied sozusagen von der Erde holen wollte. Aber dass nun alle drei betroffen hat, fiel das jetzt schon mal erstmal weg. Aber die Familie Wanner hatte eine Untermieterin, eine Frau Agnes Völker, die ist 60 Jahre alt zum damaligen Zeitpunkt gewesen, in der Wohnung. Und die hatte zwar einen separaten Wohnbereich, aber die haben sich die Küche geteilt. Also die hatte auch, weil sie auch keinen eigenen Wasseranschluss hatte, konnte die jederzeit die Küche betreten und ja, konnte sozusagen sich Wasser holen, konnte auch den Herd benutzen, also Küchenmitbenutzung. Ja. Und dann kam es auch, weil die sozusagen die Person war, die am nächstliegenden noch war, ja. Man geht ja immer vom inneren Kreis und weitet die Ermittlungen auf Personen dann immer weiter aus. Dann hat es auch eine Durchsuchung gegeben bei der Agnes. Aber man hat zuerst auch geguckt, ob, weil die war Reinigungskraft im RAW, im Reichsbahnausbesserungswerk Stendal. Da hat man da schon mal geschaut, ob sie da mit bestimmten Sachen, die arsenhaltig sind, in Kontakt kommen konnte, weil es war auch gerade zu DDR-Zeiten oder auch zu DDR-Zeiten, du konntest nicht in eine Apotheke gehen und sagen, ich möchte jetzt mal 3 Gramm Arsen kaufen, ich möchte meine Mieter umbringen oder so, Hauptmieter. Nein, das wurde auch dann, der Wohnbereich in der Karl-Marx-Straße von der Agnes untersucht oder durchsucht am 23. August 1960 und da wurde man plötzlich fündig. Hinter der Buffettuhr lag eine junge Welt, das Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend zu DDR-Zeit, wer es nicht mehr weiß oder noch nicht weiß. Am 16. Juni 1960 wurde da ein weißliches Pulver gefunden, etwa ein Esslöffel voll.
Hat man dann die Agnes damit konfrontiert?
Natürlich. Die war auch bei der Durchsuchung dabei, ja. Und die hat gesagt, ich bin völlig erstaunt, ich weiß überhaupt nicht, wie das hierher kommt, was das für ein Pulver ist und so. Ich habe da noch nie was hinter der Uhr versteckt. Also die war sozusagen, die gab sich sprachlos.
Das muss mir jemand da hingelegt haben. Ne? Das ist ja dann auch so ein sehr beliebter Spruch.
Ja.
Gut, jetzt hat man das Pulver bestimmt untersucht.
Ja, dazu muss ich dann noch sagen, weil auch die junge Welt da lag, ja, da hat sie dann noch versucht, einen Bekannten mit ins Boot zu holen und hat gesagt, diese junge Welt hat mir jemand, da waren Knochen für einen Hund eingewickelt. Und so muss die junge Welt dann sozusagen dahin gekommen sein, was allerdings sie weiß nicht, wie das Arsen dahin kommt, sagt aber, dass die Zeitung, dass da Knochen eingewickelt, da gibt's schon irgendwelche Widersprüche. Ja. Das Pulver ist untersucht worden. Und es wurde festgestellt von den Kriminaltechnikern, aber auch vom Hygieneinstitut, dass es genau dieselbe, in der von der Zusammensetzung, dieselbe Substanz war wie im Zucker und im Salz. Das heißt natürlich sofort Haftbefehl, dringender Tatverdacht.
Okay, wie ging es dann weiter? Denn uns fehlt ja jetzt mindestens noch ein Motiv, ne?
Ja. Die Morduntersuchungskommission, MUK damals des Bezirkes Magdeburg, hat das auch weitergegeben, nochmal zum Gegenchecken an das höchste Bezirkshygieneinstitut und zwar dann an das Kriminaltechnische Amt in Berlin. Und am 31. August, also die sind zu keinem anderen Ergebnis gekommen, muss ich noch einflechten, dann gab es am 31. August die Beschuldigtenvernehmung und bis zum Oktober 1960 11 weitere Vernehmungen der Agnes, wo sie immer bei ihrer Version blieb, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, wieso.
Jetzt hat man sie ja dann bald in Stendal Arsenhexe getauft in der Berichterstattung. Wir wissen, da ist so ein Spitzname ja gerne genommen, um dann entsprechend drüber zu berichten. Aber ich habe es ja gerade schon mal gesagt, was hatte sie denn überhaupt für ein Motiv?
Ja, das Motiv kam ja nicht von ihrer Seite. Sie hat ja die Tat von immer weiter geleugnet. Sie war eigentlich sehr gesprächig, wenn es um ihr Leben ging, über ihre Lebenszustände, über ihre Arbeit. Und da hat sie dann immer sehr, also fast geplaudert mit den Vernehmern. Aber sobald es eben um diesen konkreten Fall ging, da fiel dann die Klappe. Da war nichts mehr aus ihr rauszukriegen. Dann hat die Kripo ein mögliches Motiv herausgefunden. Und zwar ist Anfang 1960 ist der Agnes, die ja Untermieterin war, in dieser Wohnung von den Wohnungsbesitzern gekündigt worden. Also man hat gesagt, wir brauchen das hier, wir müssen uns hier vergrößern, wir brauchen noch das Zimmer noch und so weiter. Und das wäre das einzige Motiv, was die Kripo damals näher unter die Lupe genommen hat, das, wo sie meinte, da wäre jetzt der Hebel möglicherweise anzusetzen.
Für alle diejenigen, die uns gerade auf den Apps zum Beispiel sehen von der MZ und Volksstimme, wir haben mal ein Foto von ihr. Ja, sie steht so ein bisschen stramm da, Handschuhe in der Hand. Ich würde sagen, das ist schon fast ein böses Lächeln, oder?
Ja.
Das ist schon so wie,
diabolisch.
Diabolisch, ich werde es euch allen zeigen.
Ja.
Also, aber ansonsten jetzt ganz normale Frau. Also würde man jetzt wahrscheinlich sich gar nicht dran erinnern, wenn man die jetzt beim Einkaufen vor sich hatte.
Ja.
Ne, das so gesagt. Ja. Gut. Und dann wurde ermittelt und was war der Verdacht? Dreifacher Mordversuch?
Dreifacher Mordversuch. Okay. Genau dahin ging es und da wurde auch in diesem Zusammenhang natürlich das gesamte Leben der Agnes unter die Lupe genommen. Und ja, da hatte man dann plötzlich noch einen Verdacht, der noch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Jahre zuvor begründet war. Und zwar hat es im direkten Umfeld von der Agnes Jahre zuvor mehrere Todesfälle gegeben. Und der Chef der Morduntersuchungskommission des Bezirkes Magdeburg, der Adalbert Winter, hat dann gesagt, wir müssen mal diese Todesfälle unter dem Blickwinkel der jetzigen Ereignisse müssen wir noch mal ein bisschen besser uns anschauen.
Das heißt, die Agnes war eine kleine Mörderbraut.
Der Verdacht lag nahe. Und
wen hatte sie denn alles auf dem Gewissen vermutlich?
Ja, Ehemänner.
Okay.
Und das ist jetzt kein Milderungsgrund. Also Ehemänner und andere Männer auch noch. Und zwar Otto N., das war der zweite Ehemann von Agnes. Der ist 1947 aus der Gefangenschaft gekommen. Und am 28. Dezember 1949, 2 Jahre später also, ist der Mann, der als gesund, dem Alter entsprechend gesund, plötzlich von heute auf morgen verstorben. Und auf dem Totenschein stand Grippe/Kreislaufversagen. Dann gab es da noch einen Walter V., das war der dritte Ehemann, der starb 1954 im Johanniterkrankenhaus in Stendal und zwar am 26. Mai und die Diagnose lautete damals chronische Nierenentzündung. Ich habe von Männern gesprochen, ich muss mich jetzt korrigieren, es war auch eine Frau dabei und zwar 1957 in der Karl-Marx-Straße, da war ihre damalige Hauswirtin, eine Bertha B., kränklich, so wie später, nachher ihre Mieter, Magen, Darm, Übelkeit, Erbrechen, Darmentzündung. Und die Agnes hat sich sofort bereit erklärt, die Pflege zu übernehmen und ihr Gutes zu tun. Was aus ihrem Blickwinkel vielleicht ein bisschen was anderes war, als wir jetzt verstehen. Und am 18. Mai 57 wurde sie tot, also nicht die Agnes, sondern die ihre Vermieterin tot aufgefunden, Diagnose Herzversagen. Aber damit noch nicht genug, es gab noch einen vierten Fall, und zwar 1959, Viktor S., 82 Jahre alt, der hatte ein Inserat aufgegeben und hatte sich als in der Zeitung sozusagen als rüstiger Rentner vorgestellt und hat eine Bekanntschaft gesucht. Und daraufhin hat sich die Agnes gemeldet und sie sind auch eine Weile zusammen gewesen, und dann hat der Nachtwächter hat sie dann gebeten, ob sie heiraten wollen, weil die haben ganz gut zusammen ja gewirtschaftet. Und die Agnes hat gesagt, ja, sie würde heiraten, aber sie wusste, dass er auf dem Sparbuch 3000 Mark hatte, und hat gesagt, mein Lieber, Viktor, heiraten ja, aber nur, wenn du mir vorher die 3000 Mark überschreibst. Dein Vermögen sozusagen. Man muss sagen, 3000 Mark waren ja nicht wie heute 3000 Mark, ja. So, und der hatte dann eingewilligt und hat das Gesparte überschrieben. Aber aus der Ehe ist nichts geworden, denn am 12. Dezember 1959 wurde er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Und noch am Abend zuvor, das haben Zeugen ausgesagt, war unsere Arsenhexe noch bei ihm.
Na gut, spätestens jetzt merkt man ja, dass das nicht ganz so mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie hat man denn damals dann die Beweise geführt? Denn diese Morde waren ja teilweise schon Jahre her.
Das ist richtig. Der Adalbert Winter, der hat dann nur eine Möglichkeit gesehen, Exhumierung. Ja. Also die Särge von Bertha B. und Otto N. wurden ausgegraben und die Urnen gehoben von Walter V. und Viktor S. Das Ergebnis war nach der Untersuchung auch eindeutig. Die Asche mit Proben von 20 anderen Eingeäscherten wurden verglichen, weil man ja sehen musste, ist das jetzt normaler Arsengehalt, der bei irgendwelchen Leuten da auftritt, oder ist es eben was Besonderes, ja. Im Vergleich, der maximale Arsengehalt von 200 Gamma-Prozent, das sind Mikrogramm pro 100 Gramm. Also bei Viktor S. waren es 2100 Gamma-Prozent und bei Walter V. waren es 200. In der Leber von Bertha B. waren 10.000 Gamma-Prozent und in dem Kopfhaar 360, also 30 bis 80 Mal mehr als normal. In dem Baucheingeweiden 700 Gamma-Prozent, im Oberschenkel 500, das ist 8 bis 9 Mal höher als dem normalen. Im Kopfhaar von Otto N. 400 Gamma-Prozent, im Oberschenkel 100. Also das war eindeutig. Man hat es auch untersucht, ob möglicherweise aus dem Boden, man hat Bodenproben genommen bei den Erdbestatteten, ob da irgend vielleicht Verunreinigungen drin sind, dass das reingezogen ist in die Leichen. Aber es ist eindeutig gewesen, das muss von außen zugeführt worden sein.
Okay, bei den Toten wusste man es jetzt, außer bei Walter V., das war ja so ungefähr der Normalwert, vielleicht Zufall im Endeffekt. Aber hat man denn auch die Familie untersucht?
Richtig. Die wurden natürlich auch untersucht, und zwar Haaranalysen wurden da genommen. Und bei der Emmy wurden 870 Gamma-Prozent im Haaren gefunden. Das ist das Zehnfache des Normalen. Bei Gerhard 750 und beim Klaus am wenigsten waren 500. Das waren immer noch mehr als das Normale.
Das sind ja schon sehr erdrückende Beweise. Hat denn Agnes dann gesagt, ja gut, ich war's, oder?
Nein, nein, überhaupt nicht. Die hat weiter gesagt, Ich weiß es nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und an irgendeiner Stelle hat dann die Staatsanwaltschaft auch dann mal gesagt, okay, wenn sie eben weiter dabei bleibt zu leugnen, dann ist es eben ein Indizienprozess. Aber die Indizien sind, wie du eben schon sagtest, durch diese chemischen Analysen sind die eigentlich so erdrückend, dass da von vornherein eigentlich klar war, wie das ausgeht, ja. Die Anklage wurde am 28. November 61 erstattet durch die Staatsanwaltschaft. Mord in zwei Fällen, Bertha B. und Viktor S. Also dann hinzu kam noch dieser dreifache Mordversuch an die Hauptmieter, an die Familie.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage, weil du hast es vorhin ja schon gesagt, man ist nicht einfach in die Apotheke gegangen, hat gesagt, ich hätte gerne mal eine Schachtel Arsen. Wo hat sie es denn überhaupt hergehabt?
Also diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. Die weiß bis heute keiner, weil die Einzige, die das hätte sagen können, das wäre sie selber gewesen.
Und sie schweigt.
Sie schweigt und schwieg bis zu ihrem Tod. Nach 5 Prozesstagen mit 7 Zeugen und 5 Sachverständigen hat die Staatsanwaltschaft dann lebenslange Haft beantragt. Als Motiv wurde gesagt, Habgier bei der Hauswirtin, Wertsachen, Schmuck und Bekleidung wollte sie sozusagen von ihr erben. Ebenso bei Viktor S. und bei der Familie war das Motiv, dass sie nicht aus der Wohnung raus wollte. Sie wollte sozusagen die Wohnung dann übernehmen als Erbin. Da sie nicht gestanden hatte, hatten wir eben gerade gesagt, blieb alles, was um den Besitz dieses Giftes, dieses metallischen Giftes, sich darum drehte, im Dunkeln bis zum Schluss.
Hat sie denn überhaupt irgendwas dazu gesagt im Prozess?
Ja, also ich fand in diesem Zusammenhang, jeder Verurteilte oder jeder auf der Anklagebank hat ja das Recht des letzten Wortes. Und das fand ich, in diesem Fall fand ich das besonders interessant. Sie hat gesagt, ich kann die Strafe nicht annehmen. Ich kann mich nicht dazu bekennen. Ich bin nie im Besitz von Arsen gewesen. Und jetzt kommt die Stelle, die ich so liebe. Auch wenn ich verurteilt werde, werde ich arbeiten für die Arbeiter- und Bauernmacht und dafür, dass uns der Frieden erhalten bleibt. Bei meinen Lesungen sage ich an der Stelle immer, jetzt wissen wir auch, warum das mit dem Sozialismus so ein Bach runtergegangen ist. Ja, und am 8. Januar 62, am Nachmittag 15 Uhr, hat die Richterin Krug dann das Urteil gesprochen. Lebenslängliche Haft, 32 Seiten Begründung. Und in dieser Begründung wurde auch nochmal mit Blick auf die damals noch gültige Todesstrafe im Strafgesetzbuch gesagt, von der Todesstrafe war abzusehen, weil diese Strafe derartigen Verbrechen vorbehalten sind, die sich gegen Staat und Frieden richten.
Gut, war der Fall dann damit durch?
3 Tage nach der Urteilsverkündung ging dann der Anwalt von der Agnes in Berufung, aber der 2. Strafsenat des Obersten Gerichtes der DDR hat im Mai 62 diese Berufung zurückgewiesen. Die Strafgefangene mit der Nummer 356/63 kam erst nach Honeck, ins Frauengefängnis, später nach Leipzig. Und 10. Januar 1978 hat der damalige Staatsratsvorsitzende Erich Honecker einen Gnadenbescheid gegeben. Nach 18 Jahren Haft öffneten sich dann für die damals 77-Jährige die Gefängnistore und ihre Spur verliert sich im Altersheim Wandsleben. Dort soll sie die letzten Jahre ihres Lebens verbracht haben.
Na gut, hoffen wir nicht, dass sie da noch mit Arsen die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner traktiert hat. Lieber Bernd, vielen Dank für diesen Fall, diesen spektakulären Fall aus der Hansestadt. Und spektakulär geht's bei uns auch weiter in der kommenden Woche. Es geht um eine verschwundene Monika aus Halle. Sie war 6 Jahre alt, als sie beim Federballspielen verschwand. Und ja, schauen wir mal, was aus diesem Fall dann noch wird. Wenn ihr uns sehen möchtet, könnt ihr das sehr gern tun in den Apps von Volksstimme und MZ. Ihr könnt uns hören beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und Social Media auf den Seiten der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung sowie auf den Homepage, da findet man uns auch. Bis zur kommenden Woche sagen Tschüss, Stefan W. Westphal
und Bernd Kaufholz.